Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Matthias mit einem Ketzer-Spezial. Ihr habt bestimmt gehört, dass es in Hamburg einen Sturm gab, eine Windhose. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele Leute, ja vielleicht nicht gerade unsere Zielgruppe, aber viele fragen sich wahrscheinlich, das ist bestimmt die Strafe Gottes, aber wofür? Und ich glaube, ich habe die Antwort. In Hamburg gab es nämlich seit kurzem eine neue atheistische Radiosendung und deswegen bin ich sicher, dass das Gottes Zorn auf Hamburg gelenkt hat und ich bin jetzt verbunden mit den drei Urhebern dieser atheistischen Radiosendung. Die Sendung heißt Die fröhlichen Gottlosen und vielleicht stellt ihr euch gerade mal selber vor, damit ich mit den Namen nichts durcheinander bringe.
Mein Name ist Fabian Krahe, ich bin hier so ein bisschen für die Technik zuständig. Ich bin immer noch in der guten Hälfte der 20er und studiere in Hamburg Geschichte.
Mhm. Und ich heiße Thomas Brandenburg und bin schon, wie man so schön sagt, im Unruhestand. Habe da also auch ein bisschen Zeit und die verwende ich doch sehr stark, um mich ein bisschen, wie man in Hamburg sagt, gerade zu machen gegen den Druck von oben. Nicht in Form von Windhose, aber von allen möglichen Seiten der Kirchen hier und neuerdings auch von anderen Religionen, die hier die Deutungshoheit gewinnen wollen. Dagegen muss man sich gerade machen, da sind wir dabei.
Sehr gut.
Ja, und ich bin Sunder Martin und ich habe halt gefunden, es muss auch mal ein Sprachrohr für die Gottlosen geben, weil die Religiösen haben ja schon viele Sender und sind in den Medien stark vertreten.
Aha, also wenn du sagst, es muss ein Sprachrohr für die Gottlosen geben, klingt das so, als kennst du unseren Ketzer-Podcast nicht, aber
ja, das stimmt.
Das sehe ich euch nicht nach. Und vor allem, wo du jetzt sagst, Sprachrohr, ihr macht ja eine richtige Radiosendung. Also das heißt, bei uns hört ja nur jemand, solange wir nicht unseren Plan umsetzen, das in diese kirchliche Hörgeräteschleife einzuspeisen während des Gottesdienstes, was wir uns mal gedacht haben, bis wir das nicht umsetzen, hören uns ja nur Leute, die uns absichtlich abrufen. Während ihr in Hamburg bei so einem Bürgerfunkradio, glaube ich, sendet. Das heißt, wenn ich in Hamburg irgendwo mal bin und mache das Autoradio an oder so, dann kann es sein, dass ich euch da höre.
Ja, ganz genau. Also wir sind leider auch nur in Hamburg zu hören und nicht viel weiter darüber hinaus, aber dann übers Internet zum Glück kann uns jeder hören, der sich für uns interessiert. Trotzdem machen wir nur Programm für Hamburg.
Ja, sag doch mal gerade an, auf welchem Kanal das ist und auch die Internetmöglichkeit, euch dann zu hören. Denn wie wir ja die letzten Male besprochen haben in unserem Podcast, es gibt ja fast keine deutschsprachigen Audio-Sachen, die jetzt wirklich zum Thema Atheismus sind und nicht, sagen wir, nur so im Grenzbereich, sagen wir, Skeptizismus und so weiter. Also, lass mal hören. Wie kann man euch hören?
Ja, ihr hört uns über Tide 96.0 im Bereich Hamburg oder dann im Internet unter www.tidenet.de als Livestream. Dort sind wir auch noch eine Woche lang in der Audiothek zu finden, nachdem wir ausgestrahlt wurden. Unser Termin ist jeder zweite Montag im Monat um 18 Uhr. Und wer uns nachhören will, kann das auch über unsere Internetseite tun. Wir haben alle unsere Folgen bei Mixcloud hochgeladen. Und das ist www.gottlose.beplaced.net. Dort sind dann auch alle Informationen zu unseren Sendungen zu finden. Also nochmal die Terminhinweise, Hinweise auf Bücher, die zur Sendung passen und die wir auch in der Sendung erwähnt haben. Und Informationen zu unserem Gast.
Sehr schön. Jetzt will ich nur noch mal, weil wir ja Audio praktisch produzieren, sicherstellen. Du hast gesagt Mixcloud. Wir sind ja bei Mixler und das kann man jetzt, wenn man nicht genau aufpasst, beim Hören wahrscheinlich leicht verwechseln. Also unsere Ketzer-Podcast-Sachen, die gibt's bei Mixler und ihr seid bei Mixcloud. Ist das Mixcloud.com?
Ja, das ist mixcloud.com. Mhm. Das ist eine englische Seite und das benutzen wir, weil dort dann die Musikrechte über die englische GEMA, ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, abgeklärt sind. Mhm. Und deswegen können wir uns dann vollständig dort hochladen.
Also das wäre quasi auch für andere Podcaster eine Möglichkeit, die GEMA Thematik zu umgehen, weil ich hatte mal geguckt, also wenn du das Lied alleine nur anspielst, musst du ja schon irgendwie relativ viel, also sag mal, für Hobby prohibitiv viel zahlen A und B. jeden Monat, solange das Material Verfügung ist. Also wir müssten praktisch, wenn wir haben jetzt nächstes Mal die 50. Folge, wenn wir irgendwas mit Musik machen würden, dann müssten wir jetzt praktisch jeden Monat für 50 Folgen der GEMA für das Musikmaterial bezahlen. Das wäre praktisch unerschwinglich. Gut, jetzt ist die Musik bei uns nicht so ein Thema, aber mit diesem Mixcloud wäre das dann rechtlich abgesichert. Denn wir Atheisten wollen uns natürlich korrekt verhalten, das ist ja klar, ne?
Ja, so habe ich das jedenfalls verstanden und das ist auch genau der Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, das bei Mixcloud hochzuladen.
Okay, gut. Und jetzt wollte ich noch kleine Gedankenhilfe. Ihr seid ja bei Tidenet und das habe ich mir so gemerkt. Michael Blume wartet ja immer darauf, dass wir Atheisten verebben, ne? Atheistische Population verebben. Und die Ebbe ist ja eine Tide, ne? Und so merke ich mir das mit dem Tide, den Rest habe ich jetzt leider vergessen. Wie ist das? Tidenet. Was? Oder Tide.net?
Tidenet.de.
Tidenet.de, ja. Okay. Und schönen Gruß an Michael Blumer.
Ja, du kannst auch einfach bei Google Tide Radio eingeben und dann eben auf Livestream klicken. Und in Hamburg ist das eben, sage ich nochmal, UKW 96.0.
Okay.
In Hamburg.
Oder man sucht gleich nach die fröhlichen Gottlosen. Da wird es ja wahrscheinlich auch nicht so viele Treffer noch geben, nehme ich an. Also Dr. Blume wirft uns ja vor, unsere Lacher werden immer gequält. Ihr seid sozusagen offiziell fröhlich. Da kann er dann bei euch auch mal reinhören. Aber gut. Vielleicht erzählt ihr unseren Hörerinnen und Hörern mal was zu eurer Sendung. Ihr zieht das Ganze ja ein bisschen durchdachter auf als wir.
Wir wissen ja nicht, was ihr euch für Gedanken macht.
Du sollst ja auch was über eure Sendung sagen.
Aber ich gehe jetzt mal drauf ein, was du gesagt hast. Ne? Erstmal zu der Windhose. Also ich habe über Hamburg vorher noch keine gesehen. Das war aber bestimmt die Rache von Big Boss da oben, nicht? Wie vermutet wird. Ich habe mich nur gewundert auf den Fotos, die zu sehen waren, dass das irgendwie aussah wie so eine Hose, eine Einbeinhose. Und ich dachte immer, auf früheren Abbildungen gesehen zu haben, dass der ein statt so einer Strampelhose irgendwie so einen Rock anhat oder so einen langen Zipfelmantel. Also man kann sich täuschen, aber die Rache war es bestimmt nicht nur für uns. Wir sind ja noch am Anfang. Wir sind, sagen wir mal, drei Leute hier. Dank der Tatkraft von Fabian und seiner technischen Kenntnisse kriegen wir das überhaupt über die Bühne. Aber es tut sich auch sonst was in der säkularen Szene in Hamburg. Jetzt haben sich erstmals die Grünen, haben sich glücklicherweise, die ja hier doch sehr überall ihre Kirchenleute drin haben. Die haben sich jetzt mal säkular aufgestellt. Da gibt es so eine Arbeitsgruppe und die haben erst einen Termin gehabt. Das war ganz interessant. Die kritisieren also die Staatsverträge, die hier gemacht worden sind mit den Kirchen und mit den muslimischen, mit den konservativen muslimischen Verbänden. Da tut sich was. Vielleicht kommen die Linke auch mal aus ihren Puschen. Wir haben da schon mal nachgefragt, wollt ihr alle dem frommen Bodo von Thüringen folgen oder stellt ihr euch mal hier auch ein bisschen so auf, wie das eigentlich in eurer Tradition noch war? Reine Atheisten-Schattierung bis hin zu irgendwie Skeptikern gibt es eine ganze Menge und ich hoffe sehr, dass sich deren Aktivitäten jetzt verdichten.
Aha, ich hatte auch in eurer Sendung entnommen, dass 60% der Hamburger konfessionslos sein. Also die Christen sind da quasi schon beide in der Diaspora und ich glaube, das habe ich mir auch mal gemerkt, die Katholiken, das sind so wenige, das Erzbistum Hamburg ist eins der wenigen Bistümer, die praktisch, wo sich die mehr Mitglieder kriegen, das liegt aber nur daran, an den Wanderungsbewegungen, die sind so wenige, dass die allein durch die natürliche Wanderung nach Hamburg hin und Abwanderung quasi schon ihren Anteil an der Bevölkerung erhöhen, glaube ich, ne?
Ja, ich habe mich da mal mit beschäftigt. Es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren die Katholiken immer so um die 10% hatten. Die sind sogar leicht gestiegen.
Achso, und das wird
tatsächlich dadurch erklärt, dass Katholiken aus Südeuropa und aus Osteuropa einwandern.
Also mit Südeuropa meinst du alles unterhalb der Elbe?
Portugiesen.
Ja, es sind Portugiesen, es sind Spanier und es sind Polen, die die Zahl konstant halten und sogar erhöhen, trotz der Abwanderung. Also die Abwanderung gibt es und die ist auch ungefähr gleich mit der Abwanderung bei den Evangelien. Aber trotzdem, da die Zahl halt 10% ist, was immer noch ziemlich viel ist. Hamburg hat ja eine Menge Einwohner. Bleibt es konstant, während die Evangelien halt zunehmend verlieren.
Also die Katholiken werden praktisch nicht mehr, aber die können quasi ihre Verluste auffangen. Das ist ja noch besser, als ich dachte.
Ich weiß nicht, ob das besser ist. Die Katholiken machen sich hier ziemlich, ziemlich breit, gerade auch durch die Staatsverträge, die geschlossen wurden. Es gibt ja einen Staatsvertrag mit der katholischen Kirche und das hat dazu geführt, dass die jetzt ein eigenes katholisches Institut für katholische Ideologie, wollte ich jetzt schon sagen, für katholische Theologie an der Universität Hamburg haben. Und das ist, also ich finde das als Student an der Universität ganz, ganz schlimm, dass die Theologie sich so stark ausgebaut hat in den letzten Jahren.
Fabian, darf ich das nochmal kurz ergänzen zu den Katholen und dem Staatsvertrag, der ja hier unter der kurzzeitig katholischen Regierung geschlossen wurde, mit dem Heiligen Stuhl immerhin. Nicht? Deswegen Staatsvertrag mit dem Heiligen Stuhl, mit dem Erzbistum Hamburg als Vertretung des Vatikan. Und da heißt es, bevor überhaupt der erste Artikel da erwähnt wird, heißt es, das alte Konkordat von 1933, Ausrufungszeichen 1933, von den Nazis also mitgeschlossen, wird nicht angetastet. Ne? Mahlzeit.
Ja, kann man immer mal wieder gut darauf hinweisen. Ha? Ja, ich war auch neulich in Hamburg und wir hatten noch mal in unserem Podcast über Overbecks Wahrheitsministerium gesprochen. Das ist so ein katholischer Think Tank, der wohl für die Bundeswehr oder die Militärseelsorge da Friedensforschung in Anführungszeichen betreibt. Da hatte Overbeck ja auch mal einen Artikel plagiiert von einer Mitarbeiterin dort. Und das wollte ich mir auch neulich mal ansehen. Also bin daran vorbeigekommen. Die haben dann noch ja wirklich so ein eigenes Gebäude in bester Lage eigentlich. Irgendwo in der Nähe der Elbe oder ja, in der Nähe vom Hafen. Hab jetzt vergessen, wie die Adresse war. Also so ein riesiges katholisches Gebäude mit allen möglichen, was man so Bildung nennt in der katholischen Welt. Und dann scheinen die tatsächlich gut aufgestellt zu sein in Hamburg. Also die Hamburger Szene ist aktiv und ihr berichtet mit eurer Sendung darüber.
Ja, ganz genau. Also wir bemühen uns zumindest immer aktuell jetzt darüber zu berichten.
Gut. Ich hatte gelesen, oder ich habe das so verstanden, es gab doch mal früher, das hatte ich auch anderswo schon im Internet gelesen, Carsten Frerk, der ja mittlerweile in Berlin wohnt, aber früher wohl in Hamburg gewohnt hat. Bei dem hätte sich mal so eine artistische Runde getroffen. Ich glaube, die nannten sich auch die fröhlichen Gottlosen. Seid ihr daraus irgendwie hervorgegangen oder habt ihr den Namen nur so aufgenommen?
Ja, das ging irgendwie 2007 los, so im Februar oder so. Da haben wir uns zuerst in einem Literaturcafé getroffen und dann ging das gleich in der Wohnung weiter bei Carsten und Evelyn Frerk in Eppendorf. Und das hat irgendjemand den Stammtisch der fröhlichen Gottlosen genannt. Und dann sind sie aber nach einem Jahr etwa sind sie dann nach Berlin und dann ist das alles quasi in die GBS Hamburg übergegangen. Und als ich mir, habe mir wochenlang den Kopf zerbrochen, wie man unsere Sendung nennen könnte. Erst dachte ich irgendwie Gott in Klammern, den es nicht gibt und die Welt oder solche Sachen, was mir zu holprig war. Und dann ist mir das eingefallen, warum nicht einfach das aufgreifen, diesen Titel von dem Stammtisch. Und dann waren wir eben die fröhlichen Gottlosen.
Ja, prima. Also ihr wart schon praktisch interessiert oder auch aktiv, aber jetzt eine Radiosendung auf die Beine zu stellen, das ist ja dann nochmal ein erheblicher weiterer Schritt. Ich kenne ansonsten in der Hinsicht nur die GBS-Regionalgruppe Stuttgart, die ja seit einigen Jahren schon auch, glaube ich, einmal im Monat, will jetzt nichts Falsches sagen, eine Radiosendung macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch mehr solcher Radiosendungen kennt, teilt uns das bitte mit, dann geben wir das gerne im Podcast weiter. Wie seid ihr jetzt dazu gekommen? Und ich vermute, dass es dann auch einige Hürden zu überwinden gibt. Also man muss ja dann erstmal irgendwie an so eine Radiostation rankommen, ne?
Ja, das war halt so, dass ich seit fünf Jahren war ich immer so zu Gast mit Interviews bei einer anderen Sendung in diesem Sender, Tide. Und die hatten dann keine Lust mehr und dann kam halt diese Idee, wenn die jetzt aufhören, da können wir doch mal versuchen, eine eigene Sendung zu machen, die so quasi das fortführt und das machen wir halt jetzt.
Also man muss natürlich auch sagen, dass du eine super Radiostimme hast, ne? Also das ist so eine richtig gute Sprecherstimme, muss ich sagen.
Bin ich auch mal ganz neidisch. Hier sitzt ja direkt neben mir, wenn ich das mal kurz sagen darf. Noch eine Ergänzung bitte. Also wir haben ja 2013 hier, da waren wir zum Teil dran beteiligt, den Deutschen Humanistentag gehabt. Das haben wir gestemmt innerhalb kurzer Zeit. Das war eine ganz schöne Veranstaltung, die war anlässlich des Evangelischen Kirchentages oder sagen wir mal gleichzeitig. Und da hat uns... Die Medien haben uns ziemlich abtropfen lassen. Da hat uns aber die Tide doch mit dem einen oder anderen Bericht unterstützt, indem sie von Beiträgen berichtet hat. Das war große Klasse. Das wird sonst doch von den offiziell öffentlich-rechtlichen Sendern wenig gemacht.
Ja, das war eben diese Sendung, wo ich da immer zu Gast war. Und da hatten wir meinetwegen Professor Minarek praktisch vom Humanistentag hier ins Studio dann geschleppt und vorher auch ein Interview mit Kai Pinho, der das alles mitorganisiert hatte, den Humanistentag und so weiter. Aber das war halt auch nicht so optimal, weil das war eine spanisch-deutsche Sendung. Also und da wurde dann immer auf Spanisch übersetzt, damit die Spanier das auch verstehen in Hamburg und so weiter. Und jetzt ist es halt, da ging es dann immer auch um spanische Kultur und südamerikanisch und so weiter. Gell? Und jetzt sind wir wirklich nur die Gottlosen und müssen uns da nicht mehr drum kümmern. Das ist natürlich schon toll.
Ja, wir können ja noch mal was erzählen, das eine und andere, was irgendwo mit der Szene zusammen zu tun hat. Erstmal zu deinen Bemerkungen vorhin, dass ihr auch hin und wieder einen frechen Ton habt. Ja, ich bin in dem Alter, dass ich so noch lebendigen Geistes die 68er Zeit mitgemacht habe und da mich auch ganz aktiv gegen die Kirche gewendet habe. Aber aus der Zeit kommen auch so einige lockere Floskeln und heute habe ich immerhin so ein paar Enkel und da kriege ich großen Ärger mit meiner Tochter, wenn da das eine oder andere Wort fällt, was nicht fallen soll. Und dann hat sie eine Kasse aufgestellt, da muss ich reintun. Mhm. Vorbild für die Enkel. Ne?
Aber das sind jetzt die Kritik kommt jetzt, wenn du unflätige Wörter benutzt oder wenn du dich gegen die Kirche äußerst.
Ja, das kommt drauf an, ob der Schwiegersohn dabei ist. Der ist nämlich doch so ein bisschen in religiösen Händen aufgewachsen. Ne? Aber meine Tochter, ja, die hat eigentlich ganz gut sowas mitgekriegt, dass sie sich da doch zur Wehr setzen kann und klar und selbstständig denkt. Darüber freue ich mich natürlich. Mhm. Ich hoffe, die Kinder kriegen das auch mit, die Kleinen. Mhm. Ne?
Ja, das ist jetzt... anscheinend so die junge Generation ist irgendwie anscheinend amerikanisiert, dass man ein negativ gemeint, also dass so ein Mainstream vorherrscht, wo man eben unanständige Worte nicht sagen darf. Das kommt, glaube ich, aus den USA, so dieser Trip.
Ja, dieser ganze PC-Scheiß, der geht mir auch gehörig auf die Nerven, dass man nicht mehr seine Meinung sagen darf, auch wenn es einfach wahr ist und dann diese Political Correctness einem das vermieten will. Also ich bin ja so in der jüngeren Generation zu verorten, würde ich mal sagen. Und die schlimmeren Ideologen, die kenne ich gar nicht so groß in meinem Freundeskreis, aber es gibt sie. Und da muss ich Sunni doch ganz klar zustimmen. Diese Amerikanisierung, die tut der freien Rede nicht gut.
Also für mich besteht Amerikanisierung eigentlich darin, mehr in dem in der Anerkennung der Free Speech sozusagen, dass also, solange du nicht handgreiflich wirst, im Prinzip die dir alles durchgehen lassen. Jetzt weiß ich, dass es auch diese PC-Bewegung gibt. Ich wundere mich teilweise auch immer, was gestern hatte ich irgend so ein Video von Stephen Colbert gesehen und erzählte so Gespielinnen von diesen James-Bond-Filmen auf. Und die haben doch dann häufig so anzügliche Namen wie Pussy Galore, Octopussy und so weiter. Und er sagte, er macht sich immer über diese Regeln lustig. Er sagte, weil er im Familienprogramm auftritt, er hätte sich vorher schlau gemacht. Er darf diese Namen nur sagen, weil es sich tatsächlich um Personennamen handelt. Ansonsten wären die Begriffe nicht zulässig im Familienprogramm.
Ja, also die Amis, wenn man das mal so sagen will, sind doch total verklemmt. Also das Wort Ficken zum Beispiel, da kommt doch ein Pieps da im, das wird doch weggepiepst, wenn du das sagst im Fernsehen, USA. Also,
sag nochmal das Wort.
Ficken.
Also, wenn ich mir Filme angucke, dann kommen da keine. Also, sag mal, früher habe ich gerne mal so Actionfilme geguckt oder auch jetzt mitunter nochmal. Und da wird also wenig gepiepst. Ich habe nur einmal, habe ich mir hier in Singapur diesen Film Rambo 4 gekauft. Und das ist ja so ein Film, der handelt im Wesentlichen von Söldnern, die Söldnersachen machen und sagen. Da habe ich mich immer gewundert, warum manchmal der Ton weg war. Und das war immer, habe ich dann am Lippenlesen gemerkt, immer wenn die Fuck gesagt haben, das war natürlich alle 30 Sekunden, dann kam kein Piep, sondern dann haben die den Ton ausgeblendet. Und das hat natürlich dann die halbe Tonspur da ausgeblendet.
Sind halt fundamentalistische Christen hauptsächlich die ganzen USA, gell? Das ist einfach grässlich.
Aber es gibt ja auch noch was, eine schleimige Tour, das möchte ich gerne nochmal dazu sagen. Eine ganz schleimige Tour heutzutage, das läuft unter Political Correctness. Wenn du hier in irgendeiner Weise den Atheismus verteidigst oder Angriffe auf dumme Haftigkeiten aus diversen Religionen, dann bist du gleich Rassist oder du bist aggressiver Atheist. Ne? Mhm. Also das sind auch Begriffe, die man dann drauf pappt und vorgibt, einen gewaltlosen Diskurs zu führen und verwendet also diese Correctness für sein eigenes Standing.
Ne? Das ist halt Rufmord dann, was die Kirchen da machen. Ich habe noch eine Anekdote. Ich hatte mal eine Freundin, die war mit einem Amerikaner verheiratet und war dann ein paar Jahre auch irgendwo in den USA und die stand beim Schwimmen irgendwann mal oben ohne unter der Dusche. Und das haben irgendwie zwei Mädchen gesehen. Und also sie waren vielleicht 6 oder 8 oder so. Und das war also in diesem kleinen Nest, wo die gewohnt haben, war das also der Skandal überhaupt. Die war dann also quasi die Hexe des Ortes und das hat keinen Fuß mehr auf dem Boden gekriegt. Also es war ein Riesenproblem.
Wie bei der Scharia-Polizei, ne?
Ja, so ähnlich.
Gut. Also ihr habt ja bisher 2 Folgen veröffentlicht, wenn ich nichts verpasst habe. Einmal ging es um Atheismus und da ging es auch schon um die Szene oder die Situation in Hamburg. Also einmal atheistische Organisationen, aber auch eben wie die Situation in Hamburg ist. Und das zweite Mal, da hatten wir auch schon bei uns im Podcast drüber gesprochen. Also wir haben euren Podcast schon einmal, eure Sendung schon einmal erwähnt bei uns. Da hattet ihr Volker Dittmar eingeladen. Das ist ja jemand, der schon seit wahrscheinlich 20 Jahren oder so im Internet ausführlich sich mit Philosophie und Religionskritik und Denkfehlern praktisch beschäftigt. Hat mich also sehr gefreut, dass ihr den da hattet. Ich weiß nicht, kommt der aus Hamburg? Oder ist der extra eingeflogen?
Nein, Volker Dittmar kommt aus Hamburg. Deswegen haben wir ihn auch direkt gebeten, bei uns als Gast aufzutreten. Wir haben uns gesagt, wir machen uns das zu Anfang auch erstmal einfach und fangen mit den Hamburger Persönlichkeiten an. Und da sticht Volker Dittmar natürlich auch stark heraus.
Habt ihr schon weitere Themen, auf die ihr unsere Hörerinnen und Hörer neugierig machen könnt?
Ja, unsere nächste Sendung am 13.06., also am 13. Juni, ist mit Julia Offe. Sie ist im Vorstand der GWUP, der Gesellschaft für die wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaften. Und wir unterhalten uns mit ihr über die Skeptikerbewegung.
Das freue ich mich auch schon drauf.
Weitere geplante Themen, die wir haben, wann die jetzt sein werden, wissen wir noch nicht, aber die Sendung im Juli wird voraussichtlich mit Kai Pino sein. Das ist der Chef der GBS Hamburg, also der Giordano-Bruno-Stiftung Regionalgruppe Hamburg. Und wir werden uns auch sicherlich nochmal mit unserem Ketzer-Pastor Paul Schulz unterhalten. Der ist ja auch eine Hamburger Persönlichkeit. Und ansonsten haben wir ja auch zum Beispiel noch Conny Neumann hier in Hamburg, der sicherlich auch mal zu Gast sein wird.
Ja, prima. Ist ja schon mal Stoff für einige interessante Interviews, sozusagen nicht Stoff oder jedenfalls naheliegende Persönlichkeiten vorhanden. Da fällt mir gerade ein, es gibt im Internet so einen YouTube-Kanal Captain Chaos. Und ich glaube, der hat diese Edward Current-Videos mal übersetzt. Also die verbinde ich irgendwie auch so mit Kirchenkritik. Wisst ihr zufällig, wer dahinter steckt oder ist das einer von euch?
Wir wissen, wer dahinter steckt. Es ist ein Hamburger.
Ja, das habe ich mir gedacht, von der Sprache her.
Genau, das ist ein Hamburger Pastafari. Wir werden ihn jetzt nicht outen, wer das ist, aber wir planen natürlich auch, den Captain Chaos mal hier in unser Studio zu holen.
Gut, ja, schöne Grüße schon mal von hier aus. Eine Sache, die ich jetzt nicht sagen, die macht mir schlaflose Nächte. Ihr habt ja auch sehr passende Musik, ne? Also ich hatte beispielsweise, ich muss sagen, dass ich jetzt keine ausgeprägte atheistische Musiksammlung habe. Ich habe bei euch beispielsweise dieses Böhmermann-Lied das erste Mal durchgehört. Hier, ich bin Atheist oder Böhmermanns Outing oder wie das hieß. Das ist ja, glaube ich, ein Jahr alt. Oder jetzt gestern, ich habe jetzt vergessen, was es für ein Lied war. Also, der Punkt ist, ich dachte erst, oh, ihr habt nur eine Stunde Spielzeit sozusagen da bei euch im Radio. Und mir geht es natürlich um Inhalte. Und wenn ich da jetzt zum 1000. Mal Imagine von John Lennon höre, dann habe ich das Gefühl, da könnte man die Zeit noch besser nutzen. Die meisten Sachen, also Imagine kam auch, okay, aber die meisten Sachen lohnt es sich aber tatsächlich anzuhören, eure Musik, auch wegen der Texte. Und da weiß ich eben nicht, wie viel Musik gibt es denn in dieser Hinsicht? Habt ihr da genug Nachschub, dass ihr da die nächsten Folgen immer mit unterschiedlichen Sachen bestücken könnt?
Ja, es gibt zum Beispiel Franz Josef Degenhardt. Der hat ganz tolle Songs, wo dann immer mal sowas vorkommt. Der Priester, der seinen nassen Besen schwenkt, irgendwie wenn die Truppe in den Krieg zieht. Oder sie glaubten alle an den gleichen großen Manitou, nur wie er aussah. Diese Frage ließ sie nie in Ruhe und deswegen schlugen sich dann öfter die Köpfe ein und so. Also den müsste man wirklich mal wieder bekannter machen, Franz Josef Degenhardt.
Aber ich bin der Meinung, dass vor allem Fabian, ich war ganz überrascht über seine Liste, dass Fabian sich sehr gut auskennt. Der kann dir da bestimmt noch helfen mit diversen Titeln. Ich habe mich sehr gewundert, was es alles gibt. Und Fabian kennt da ein bisschen den Markt.
Also das gefällt mir eben gut. Zumal, was die Gegenseite zu bieten hat, also abschreckendes Beispiel ist ja immer dieser Jesus Dance. Das ist ja wirklich immer furchtbar. Während hier ihr hattet einen Song von Steve Martin, Atheists Don't Have No Songs oder sowas. Das war also auch wo die sich über sich selber lustig machen, ne? Oder Atheisten, die sich über Atheisten lustig machen oder über Klischees von Atheisten. Das fand ich also richtig gut, weil das Problem ist ja immer, wenn du mit der Musik noch eine Aussage rüberbringen willst, kann das oft so ein bisschen zulasten der Unterhaltung oder der Musik gehen. Das heißt, es muss dann eigentlich witzig sein oder originell. Und das hat mir eben bei euren Musikstücken gut gefallen. Ich habe noch eine, sagen wir, spezielle Themenfrage. Bei eurer ersten Sendung habe ich das so verstanden, dass in Hamburg Bestrebungen gibt für einen humanistischen Religionsunterricht. Wusste ich bisher nicht, kenne ich bisher nur aus Berlin. Da hat ja der humanistische Verband so einen eigenen Religionsunterricht. Ich glaube, wird sogar vom Staat bezahlt. Und dann, das hat mich eher erschreckt, da gibt es so eine Aktion oder so ein Vorhaben, Religionsunterricht für alle. Und wie man sich das nur als eingefleischter Atheist denken kann, wird der aber von der evangelischen Kirche organisiert oder soll von der evangelischen Kirche organisiert worden. Könnt ihr da was zu sagen, dass unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht das Thema dann mal irgendwo recherchieren oder aufgreifen können?
Ja, da bin ich, glaube ich, von uns dreien im Moment der beste Ansprechpartner. Ich bin auch kein Experte. Ich bin ja im Vorstand aktuell noch des säkularen Forums Hamburg und da auch so ein bisschen mit Bildung befasst. Also eigentlich unser Bildungsreferent ist jemand anderes, aber ich kümmere mich um die Hochschulen und habe deswegen da auch so ein bisschen Einblick gewonnen. Was es hier gibt, das ist wirklich dieser Religionsunterricht für alle. Der ist in evangelischer Verantwortung.
Und also der wird schon durchgeführt.
Der wird als Feldversuch durchgeführt an zwei Hamburger Schulen. Mhm. Ich glaube, da sollen auch noch mal wieder zwei dazukommen.
Sind das öffentliche Schulen oder sind das kirchliche Schulen? Achso, die Bekenntnisschulen, das gibt es ja, glaube ich, nur in NRW. Aber das sind dann schon öffentliche Schulen, wo das durchgeführt wird.
Meines Wissens nach sind das öffentliche Schulen. Da müsste ich jetzt aber auch selbst noch mal nachgucken, welche das sind.
Okay.
Und das ist Professor Weiße von der Akademie der Weltreligion, der das hier so ein bisschen auf die Beine gestellt hat, der ganz massiv für Religion an der Universität wirbt.
Und diese Akademie, Lass mich raten, wer dahinter steckt. Das nennt sich Weltreligionen, aber stecken da alle Weltreligionen hinter oder nur eine bestimmte Konfession?
Nein, also der große Akteur, der wie nennt man das nochmal, Policy-Förderer, das ist halt dieser Professor Weiße. Hm. Der ist Christ, soweit ich weiß. Da sind aber alle Größeren mit dabei. Also da sind die Buddhisten mit bei, da sind Muslime mit bei, Sunniten, Schiiten, Aleviten sind auch mit dabei. Die erste alevitische Professur Deutschlands und sogar der Welt haben wir hier in Hamburg.
Also das ist eine Sache, eine Veranstaltung, die an der Uni läuft und dann praktisch von Steuergeldern bezahlt wird.
Ja, genau. Die haben jetzt auch gerade ein großes Projekt gehabt, Religion im Dialog, das von der vom Bund gefördert worden ist mit, ich weiß gar nicht, 3-4 Millionen Euro. Um halt zu untersuchen, wie eigentlich Religion sich verhält gegenüber anderen Religionen. Und die wollen eine dialogische Theologie entwickeln. Also es geht um den Schulterschluss der Religionen. Und das wird hier in Hamburg ganz massiv betrieben.
Und mit Religion sind aber auch dann nur Religionen, Entschuldigung, gemeint und nicht etwa auch Weltanschauungen. Also bei euch hat noch keiner angerufen, ob ihr da mitmachen wollt.
Ja, das ist ein bisschen verzwickter. Tatsächlich hat uns keiner angerufen. Es ist aber so, dass Helmut Kramer von den Unitariern, der jetzt aktuell erster Vorsitzender des Säkularen Forums Hamburg ist, dort im Moment aktiv hineindrängt, weil er sagt, das könnt ihr so nicht machen, wenn, dann müssen da auch säkulare Religionen mit dabei sind. Also die Unitarier ist ja ein bisschen verzwickt. Das ist ja eine säkulare Religion nach eigener Aussage.
Das habe ich auch nicht verstanden. Aber, nee, aber das kann der Staat dann ja mal erforschen. Dann verstehen, dann profitieren wir vielleicht auch von diesem Erkenntnisgewinn.
Schön wär's. Aber ja, durch Helmut Kramers Engagement sind jetzt die säkularen Weltanschauungen da auch ein bisschen präsenter, aber noch nicht irgendwie in offizielle Gremien wirklich eingebunden.
Gut, dann müssen wir das mal weiter verfolgen. Also dieser Religionsunterricht für alle ist ein Schulversuch, momentan der durchgeführt wird. Ich hatte ja mal gelesen, also es gibt ja ein Verfassungsgerichtsurteil, wo ausdrücklich drinsteht, dass Religionsunterricht konfessionsgebunden sein muss. Ne? Der muss, gibt es ja auch ein Urteil, das ist aber glaube ich ein anderes, vielleicht ist es auch das gleiche, gibt es ja so ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das sagt, der Religionsunterricht muss die Glaubenssätze der jeweiligen Religion als den Schülern als bestehende Wahrheiten vermitteln. Und du kannst keinen so konfessionsübergreifenden Religionsunterricht machen. Vielleicht versuchen die das jetzt damit zu umgehen, dass sie sagen, okay, die evangelische Kirche macht das. Aber ja, muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Weißt du zufällig, wie das angenommen wird? Ich nehme an, dass man niemanden zwingen kann zum Unterricht, der von der evangelischen Kirche verantwortet wird.
Wie genau das jetzt angenommen wird, kann ich dir gar nicht sagen, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die politische Stimmung auf jeden Fall so ist, dass das gehypt wird so ein bisschen und durch die finanzielle Unterstützung durch die Akademien der Weltreligionen, die auch noch von zwei großen Stiftungen aus Drittmitteln mitfinanziert wird, also nicht nur öffentlich, haben die da ordentlich Lobbymacht hinter und wollen das Ganze ja gerne viel breiter ausbauen hier in Hamburg und das auch als Modell anbieten für den Rest Deutschlands. Aber wie du gesagt hast, es gibt halt das Problem mit dem bekenntnisgebundenen Unterricht und so eine richtig gute Lösung habe ich dafür auch noch nicht gesehen.
Also langfristig die beste Lösung wäre natürlich, es gibt keinen Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen. Das wäre die richtige Lösung dafür. Aber Atheisten sind ja gesetzes- und verfassungstreu. In Artikel 7 unseres Grundgesetzes steht das nun mal drin, dass Religionsunterricht gegeben wird. Ne?
Also um hier einzuhaken, Entschuldigung. Ich habe mal gelesen, in der Verfassung steht, also das lässt sich auch überprüfen, dass der Religionsunterricht mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen da überall stattfindet. So, und das heißt, der Staat könnte im Prinzip sagen, ohne die Verfassung zu tangieren, wir machen nur noch bekenntnisfreie Schulen, Problem gelöst. Aus unserer Sicht.
Problem gelöst, aber da besteht leider kein Interesse in der Politik dran.
Also mir kam es nur darauf an, nicht fälschlich den Eindruck zu erwecken, dass man das Problem nicht lösen könnte, ohne die Verfassung zu ändern. Ne? Denn in dem Moment, wo die Verfassung offensichtlich von Bekenntnisfreien und von Bekenntnisschulen ausgeht, da ist ja derjenige in Argumentationsnot, der nun in heutiger Zeit und wahrscheinlich speziell in Hamburg noch für Bekenntnisschulen plädieren will. In Nordrhein-Westfalen haben sie das Problem, ja, dass sie jetzt, habe ich jetzt gestern gelesen oder was, dass die katholische Schulleiterin einer Bekenntnisschule selber dagegen ist, dass sie keine evangelische Kollegin einstellen kann, weil die am besten qualifiziert war. Aber sie müssen sozusagen, wenn du nur einen Katholiken hast, der sich bewirbt, dann kann das der größte Depp sein. Der muss trotzdem genommen werden an so einer Bekenntnisschule. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne der Eltern. Und das Problem mit den Bekenntnisschulen, das wird ja nicht weniger werden in der Zukunft.
Also in Hamburg gibt es allein von der katholischen Kirche aus und deren Einrichtungen gibt es 21 mehr oder weniger bekenntnistragende Schulen. Mhm. Das ist für Hamburg ist das eigenartig und verwunderlich. Eine Lücke, in die man heutzutage möglicherweise eingreifen könnte, entsteht dadurch, dass auch die Muslime jetzt fordern, wie sie wollen einen eigenen Unterricht. Mhm. Und man behauptet von staatlicher Seite aus, dass der von den Evangelien geführte Unterricht dann neutral wäre, religiös neutral. Und wenn man das weiterdreht, dann könnte man sagen, wir fordern einen Religionsunterricht, meinetwegen wie Religionswissenschaft einen Überblick zu geben über die Religion, die es halt gibt, mit dem man sich auseinandersetzen muss, solange sie da sind. Aber ein Verkündungsunterricht, wie das vielfach geschieht, den muss man von Grund auf ablehnen. Und ich glaube, da kriegt auch viel Bevölkerung dafür.
Also du sagtest ja, oder das hattet ihr in eurer ersten Sendung eben gesagt, in Hamburg, glaube ich, über 60% sind konfessionslos. Und da zwar die katholische Kirche stabil bleibt, aber die evangelische Kirche verliert, würde das ja bedeuten, dass der konfessionslose Anteil in Hamburg noch eher steigt, wenn das jetzt nicht irgendwie durch Muslime alles ausgeglichen wird, ne? Dann müsste Hamburg ja immer säkularer werden.
Davon ist auszugehen. Das Problem ist, dass für die Muslime keine verlässlichen Daten vorliegen. Das ist ganz problematisch, aber wir können eigentlich davon ausgehen, dass so mindestens 50% wirklich konfessionsfrei sind. Vor allen Dingen, wenn man auch noch den Anteil derjenigen mit zuzählt, die in der Kirche sind, aber nicht mehr an den ganzen Kram glauben.
Schmodder.
Also de facto Atheisten sind. Die würde ich da einfach mal mit einpreisen und dann sind wir auf jeden Fall bei über 50%.
Gut. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass einfach ein Kampf stattfindet, so müsste man es vielleicht sagen, der großen Kirchen und vor allem der konservativen islamischen Organisation, hier die Deutungshoheit zu bekommen und zu behalten und auch auszubauen. Dafür gibt es viele Beispiele. Man muss irgendwie sehen, dass da sehr, sehr geackert wird. Und jetzt neulich haben wir ein Straßenfest gehabt und man glaubt es nicht, auf so einem Straßenfest, was überwiegend einfach der Freude und der Unterhaltung dient, da macht dann die Kirche erstmals einen öffentlichen Gottesdienst. Ich weiß allerdings nicht, wie der besucht wird. Also solche Versuche gibt es ganz viel. Und dann gibt es einen großen Einstieg über die Flüchtlingsarbeit. Ich bin selber tätig in der Flüchtlingsarbeit in meinem Stadtteil. Und das ist leider doch sehr unter der Führung immer von kirchlichen Leuten. Und da werde ich dann begrüßt, wogegen ich sehr opponiert habe, dass ich doch freiwilliger Helfer wäre aus christlicher Nächstenliebe. Das muss sie natürlich scharf zurückweisen. Mhm. Und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass man zeigen kann, dass die Atheisten doch gar nicht alle Menschen sind, die andere in den Staub treten wollen, sondern vielleicht einfach auch menschlich sein können.
Also ja. Ich habe jetzt im Internet irgendwo von einem Spezialisten so einen Aufsatz gelesen, der meinte, das ist ein gigantisches Geschäft für die Kirchen, ja, diese Flüchtlingsarbeit. Also da geht es nicht um Liebe oder so, sondern das sind ist ein Konzern, die Kirche, der so tut, als ob es so eine Art Religion wäre. Und das ist ein gigantisches Geschäft für die. Also das war sehr interessant.
Also ich kannte bisher nur diese Behauptung von so einem AfD-Menschen, der sagte, die Kirchen würden Millionen, Milliarden Gewinn machen. Und das erschien mir nur von der Größenordnung schon mal zweifelhaft.
Das kann schon so.
Was du jetzt sagst, ist, dass es noch, sag mal, fachkundigere Informationen dazu gibt. Also, dass das ein Geschäft sein könnte, das ist ja, sagen wir, wenn man sich ein bisschen auskennt, würde einen das zumindest nicht wundern, ne, wenn die Kirchen das verstanden hätten, das Ganze wieder zu einer lukrativen Sache zu machen. Was mich sehr skeptisch machte, war nur eben, wie gesagt, die Verkündigung da von diesem AfD-Menschen, es waren Milliarden Profite, vielleicht meinte er Milliarden Umsatz. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, aber bei der Flüchtlingsarbeit jetzt noch eine extrem hohe Marge sozusagen zu erwirtschaften, das hätte ich erstmal nicht erwartet. Das war bisher die einzige Information, die ich dazu kannte. Müsste ich dann selber noch mal suchen. Oder falls du das noch findest, könntest du es mir vielleicht mailen. Mhm. Es wäre ja aus unserer Sicht interessant. Für mich erschien es nur aufgrund der Quelle und der nicht offensichtlichen Nachvollziehbarkeit der Behauptung, habe ich das nicht weiter verfolgt. Wenn sich das natürlich darstellen oder begründen lässt, wäre es sicher sehr interessant für uns.
Nach meiner Meinung ist das auch bisher noch nicht so richtig bewiesen. Es muss wirklich untersucht werden. Aber klar ist, dass die Kirche seit 2000 Jahren versucht, immer über das Hilfswerk, nicht, sich in der Öffentlichkeit als gut darzustellen und damit die Meinung im Volk wieder zurückzugewinnen. Die Kirche tut nur Gutes. Und das kann man, glaube ich, vielfach, vor allem seit den Arbeiten von Carsten Frerk, kann man vielfach belegen, dass das einfach hohle Worte sind. Nicht? Die Gelder werden zu 2%, glaube ich, überhaupt nur bei den Kirchen verwendet, direkt für Hilfe und positive Arbeiten. Und der Rest wird für den Apparat gebraucht, ne, der von Diakonie und Caritas. Also das müsste man meiner Ansicht nach nochmal genau untersuchen, inwieweit die Flüchtlingsarbeit auch noch als Geldmaschine genutzt wird. Aber solange man das nicht weiß, muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, um nicht der AfD da wieder Vorschub zu leisten.
Also ich hatte vor einigen Jahren mal die Bilanz oder Geschäftsberichte des Erzbistums Hamburg untersucht. Das war da ja relativ neu gegründet. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber die haben eine Umsatzrendite. Also wenn man sozusagen das Budget, was die haben aus Kirchensteuern und was sie vom Staat kriegen, wenn man das als Umsatz betrachtet, dann haben die eine, also die erwirtschaften einen Überschuss und das war ein gewaltiger Überschuss. Das war eine Umsatzrendite, ich meine, es seien 10% gewesen, vielleicht waren es auch 20%. Also da hätte jeder Mittelständler, hätte sich die Finger danach geleckt. Das heißt, die erwirtschaften keinen Gewinn, weil das nicht als Gewinn bezeichnet wird. Aber die erwirtschaften praktisch das Gleiche, wie ein Unternehmen das Gewinn macht. Und zwar einen Überschuss von, oder damals war das so, von, wie gesagt, 10% waren es von der Größenordnung, wenn nicht noch mehr. Ich will jetzt eben nicht zu hoch ansetzen. Die bräuchten eigentlich gar nicht mehr, sich mit Wirtschaftsbetrieben auseinanderzusetzen. Denn die Rendite zu toppen ist ja schwierig. Wir müssen, glaube ich, bald zum Schluss kommen. Eine letzte Frage noch, falls ihr dazu was zu sagen habt. Wir hatten ja schon gesagt, ihr seid ja, oder nicht ihr, aber die Christen sind ja bei euch so ein bisschen in der Diaspora da im Norden in Hamburg, 60% Konfessionslose. Jetzt war ja, und da hatten wir bei uns im Podcast noch nicht drüber gesprochen, der Katholikentag in Leipzig. Habt ihr dazu eine Meinung? Das war ja auch in der Diaspora. Ich glaube, Leipzig hat auch, nee, die haben 80% Konfessionslose, ne? Die sind da noch mehr Diaspora. Wenn ihr was zu sagen habt, sagt es jetzt. Wenn nicht, schneide ich die ganze Frage gleich raus.
Ja, auffällig war ja die Auseinandersetzung um diese Figur mit dem Moses, die, ich glaube, 3 Meter hohe Figur, die David Farago mal gebastelt hat. Das ist ja ein ganz geniales Ding, das 11. Gebot. Du sollst deinen Kirchentag selber bezahlen. Ich fand das so fantastisch. Ich habe ihn angeschrieben, habe ihm gesagt, das ist ein wunderbares Kunstwerk. Jetzt haben wir nur das eine und wir brauchen es eigentlich, wenn wir das mit anderen Parolen in Verbindung bringen, doch eigentlich an vielen Standorten, das ist so gut. Also das Original irgendwo mal in ein zu schaffendes Museum der Aufklärung und des Atheismus und viele Klons davon zu bauen. Vielleicht kann man auch, das hat man ja in den brasilianischen Demos gesehen, irgendwie das mal fertigen lassen mit großen aufblasbaren Ballonsfiguren und das über dem Kirchentag wehen lassen, über dem nächsten, der ja auch wieder anlegt. Und die Idee ist, das ist ganz klasse, und man hat ja gesehen, wie die Kirche versucht hat, das zu verhindern. Das war ganz peinlich. Ich war in ganz kurz zu einem Besuch in Leipzig und habe da die Ausstellung gesehen, die die Kirche da verbreitet. Das ist dein Gesicht oder so ähnlich. Es war also ätzend. Nur als Beispiel mal ein Video von jemand, der sich ein NATO-Stacheldraht um den nackten Bauch wickelt, wie ein Hula-Hoop-Reifen oder mit Hula-Hoop macht. Also Selbstkasteiung, Symbol wahrscheinlich für das Elend des Lebens und mit dem Warten aufs Paradies oder sowas.
Ja, kann ja gespannt sein, wie viele Katholiken das nachmachen.
Ja, ich finde.
Ich habe noch einen Nachtrag zu diesem Thema von eben. Wie macht die Kirche eigentlich diese Geschäfte mit den Flüchtlingen? Und da hat dieser Spezialist geschrieben, im Bundestag sind fast ein Drittel der Abgeordneten in leitender Position bei Diakonie und Caritas. Und das hat den Zusammenhang dann gesehen, warum können die Kirchen halt so viel Geld abgreifen. Gell?
Also Carsten Freck hatte das ja in der Kirchenrepublik beschrieben. Da sitzen quasi in diesem Entwicklungshilfeausschuss sitzen die gleichen Leute, die auf der anderen Seite bei diesen Entwicklungshilfe, also den Empfängern des Geldes sitzen. Ne, also da wird das Vier-Augen-Prinzip, das andere Augenpaar soll dann wahrscheinlich das von Gott sein, nehme ich an, um das Vier-Augen, obwohl bei Gott, das wären ja schon 6 Augen mit Vater, Sohn, Heiliger Geist, aber egal. Das würde mich sehr freuen. Also da hat Carsten ja wieder was ausgegraben, sozusagen, wo das eigentlich nur bisher funktionieren konnte, weil es nicht bekannt war. Denn sobald das die Runde macht, ist ja offensichtlich, dass das schwer durchzuhalten ist. Und das ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort. Ihr hattet jetzt gerade gesagt hier, dass die Aktion mit dem 11. Gebot, die waren ein Jahr lang aktiv. Und dann hat schon Münster als erzkatholische Stadt die Zuschüsse für den Katholikentag verweigert. Tanzverbot ist ja, glaube ich, auch bei euch im Norden, aber ich glaube, das war Bremen. Irgendwann fingen mal diese Proteste gegen das Tanzverbot an, und seitdem tut sich tatsächlich was in der Sache mit dem Tanzverbot. Das sind zwar kleine Schritte, aber die Rechtslage entwickelt sich in unserem Sinn. Und das gibt vielleicht Grund zur Hoffnung, dass es positiv weitergeht, zumal ja immer mehr Leute offensichtlich aktiv werden, so wie jetzt ihr mit eurer Radiosendung, wo ihr eben anders als wir auch normale Zuhörer, die jetzt nicht extra sich das im Internet aktiv runterladen, hoffentlich erreicht und wo ihr eine interessante Szene habt. Und da wünsche ich euch alles Gute, bin schon auf die nächste Folge gespannt und wünsche euch viel Erfolg und Spaß auch mit eurer Sendung. Positive Rückmeldung, und vielleicht, wenn ich mal wieder nach Hamburg komme, können wir uns mal persönlich kennenlernen. Also vielen Dank nach Hamburg. Ich betrachte euch jetzt als humanistische Seemannsmission da oben.
Und danke nach Singapur und einen schönen Schluck von dem guten Singapur-Bier, das ich also sehr gut in Erinnerung habe.
Welches ist das? Tigerbier oder was? Tigerbier? Ich glaube, das ist das einzige Singapur.
Ich habe da ein anderes. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es ist ein gutes Bier.
Also du nimmst einen Schluck auf unsere Sendung.
Ja,
tschüsschen, genau. Ciao.
Okay, das mache ich. Okay, danke. Tschüss.
Dank. Tschüss.